Ahoi. Eine Seefahrerin erzählt vom Schiff und aus aller Welt.
Folge 7. Der Suezkanal, Piraten am Horn von Afrika, war die Rum auf den Spuren von Lawrence von Arabien. Auf See, 24. Oktober. Ahoi, meine Lieben! Wir sind unterwegs im Golf von Akaba und sollen gegen 14 Uhr in der gleichnamigen Stadt ankommen. Wie schnell haben wir jetzt doch Europa hinter uns gelassen und sind mitten im Orient gelandet. Die letzten fast 1,5 Tage haben wir nun den Suezkanal durchquert. Zu Beginn mal ein paar Fakten. Der Suezkanal ist ein schleusenloser Meerwasserkanal, der das Mittelmeer über den Isthmus von Suez, also über die Landenge von Suez, mit dem Roten Meer verbindet und der Seeschifffahrt zwischen Nordatlantik und dem Indischen Ozean den Weg um Afrika und damit rund 8000 Kilometer erspart. Der Kanal bildet die Grenze zwischen Afrika und Asien. Als er am 17. November 1869 eröffnet wurde, betrug seine Länge 164 Kilometer. Seit der Fertigstellung der Vertiefung 2009 ist er einschließlich der nördlichen und südlichen Zufahrtskanäle 193,3 Kilometer lang. Die Wassertiefe beträgt jetzt 24 Meter gegenüber 8 Metern bei der Eröffnung 1869 bzw. der endgültigen Fertigstellung 1872. Im Norden an der Einfahrt bei Port Said ist der Kanal am Wasserspiegel 345 Meter und an der Sohle 215 Meter breit. Im Süden bei Port Taufik, Suez, liegen die entsprechenden Maße bei 280 und 195 Metern. Der Kanal kann von allen Schiffen, Handels- und Kriegsschiffen aller Staaten zu allen Zeiten, Friedens- und Kriegszeiten, zu gleichen Bedingungen genutzt werden. Für Kriegsschiffe kriegführender Staaten gelten jedoch bestimmte Einschränkungen, zum Beispiel eine Durchfahrt ohne Halt und keine Versorgung. Dies wurde bereits am 29. Oktober 1888 in der nach wie vor geltenden Konvention von Konstantinopel festgelegt. Kriegsschiffe müssen ihre Durchfahrt beim ägyptischen Außenministerium, dem Verteidigungsministerium und der Behörde für maritime Sicherheit anmelden. Im Suezkanal wird im Einbahnverkehr und in Konvois gefahren, die von der Suez Canal Authority nach bestimmten Kriterien wie Gefahrenklassen, Schiffskategorien oder Anmeldezeitpunkt zusammengestellt werden. Zwischen den Schiffen ist ein Mindestabstand von 2 bis 3 Kilometern einzuhalten. Die Höchstgeschwindigkeit beträgt je nach Streckenabschnitt 11 bis 16 Kilometer pro Stunde. Detaillierte Anforderungen für die technische Ausrüstung der Schiffe sind in den sogenannten Rules of Navigation festgelegt. Außerdem gilt für den gesamten Kanal Lotsenpflicht. 4 Lotsen sind für 4 unterschiedliche Streckenabschnitte verantwortlich. Von der nördlichen Einfahrt bis Port Said, von Port Said bis Ismailia, von Ismailia bis Port Taufik, Suez, von Port Taufik bis zur offenen See. Von Juni 1967 bis Juni 1975 war der Kanal als Folge des Sechstagekrieges zwischen Israel und Ägypten für den Verkehr gesperrt. 2003 wurde das Bauwerk von der American Society of Civil Engineers in die Liste der geschichtlichen Meilensteine der Ingenieurbaukunst aufgenommen. Was denkt ihr, was eine Passage für ein Schiff wie das unsere kostet? Habt ihr eine Idee? Während ihr darüber nachdenkt, erzähle ich euch von unserer Reise durch den Kanal. Vorgestern gingen wir gegen 22.30 Uhr vor Port Said, dem Startpunkt für den Suezkanal, vor Anker. An unserem Bug wurde das sogenannte Suezlicht installiert, ein Scheinwerfer, der zwingend vorgeschrieben ist und von einem Elektriker der Kanalgesellschaft betrieben wird. Gegen 4 Uhr morgens wurde der Anker gelichtet und uns unser Platz im Konvoi zugewiesen. Gegen 5 Uhr morgens ging's los. Wir fuhren an zweiter Stelle des insgesamt 45 Schiffe umfassenden Konvois. Vor uns ein sehr großes Frachtschiff, hinter uns die MSC Orchestra. Dass ein Konvoi so viele Schiffe umfasst, ist eher ungewöhnlich. Bei meiner ersten Durchfahrt 2014 waren es nur 29. Ich erwachte gegen 7 Uhr und bezog kurz nach Sonnenaufgang Stellung auf unserem Bugdeck. Wie baff war ich, als ich ins Freie trat und von Regen begrüßt wurde. Regen. In der Wüste. Steuerbord, also Fahrtrichtung rechts, passierten wir gerade die Stadt Alcantara. 3 Kilometer südlich überspannt die Al-Salam-Brücke oder Suez-Kanalbrücke in 70 Metern Höhe den Kanal. Die 4-spurige Schrägseilbrücke ist somit in der lichten Höhe nur um 2 Meter höher als die maximal zulässige Höhe der Schiffe. Die beträgt nämlich 68 Meter. Wir erreichten die Brücke gegen 8.15 Uhr. Die Morgenstimmung sorgte für wunderbares Licht, der Regen für Pfützen auf unserem Deck und interessante Spiegelungen. Zusätzlich zur Brücke queren schlanke blaue Boote als regelmäßige Fährverbindung den Kanal. Als ich, um die Suezbrücke aus einer anderen Perspektive sehen zu können, vom Bugdeck zum Crewdeck am Heck wechselte, staunte ich nicht schlecht. Unser Deck 5 hatte sich zu einem ägyptischen Bazar verwandelt. Ägyptische Händler boten allerlei Krimskrams an, von Plastikpyramiden und Zwingen über T-Shirts bis zu falschen Pergamentrollen. Ich traute meinen Augen nicht. Wildfremde ägyptische Händler bei uns am Schiff. Und das bei den strengen Sicherheitsvorschriften. Wie ich später erfahren habe, ist das so eine inoffizielle Rule of Navigation. Wer sich weigert, ägyptische Händler an Bord zu lassen, darf nicht durch den Kanal fahren. Basta. Als es zu regnen aufhörte, bezogen Thomas und ich wieder Stellung am Bugdeck. Da hat man einen besseren Überblick über den Kanal, der in seinem nördlichen Abschnitt übrigens 2-spurig geführt wird. Backbord, die Wüste Sinai, wirklich nur Wüste in den unterschiedlichsten Gelbtönen. Steuerbord, immer wieder grüne Oasen, Palmen und Häuser. Und auf beiden Seiten, alle paar 100 Meter, ein einsamer Soldat in seinem Wachhäuschen und manchmal auch eine größere Station. Und immer wieder winkende Menschen. Sogar ein recht verlottert aussehender Zug fuhr neben dem Kanal entlang. Gegen 9.30 Uhr erreichten wir die El-Fadan-Brücke, eine Eisenbahn- und Straßenbrücke. Mit 340 Metern Spannweite ist das 2001 errichtete Konstrukt die längste Drehbrücke der Welt. Circa 12 Kilometer weiter südlich liegt Ismailia. Die Stadt wurde 1863 im Rahmen des Kanalbaues gegründet und zählt heute fast 400.000 Einwohner. Backbord heißt einen eine Inschrift im Sand in Ägypten willkommen. Während ein paar 100 Meter weiter martialisch ein Dolch in den Himmel ragt und an die Battle of Ismailia erinnert. Steuerbord gedenkt ein anderes Monument, der Défense du Canal de Suez 1918. Gegen 12.30 Uhr machten wir im Bitter Lake Halt, um auf halber Strecke den Gegenverkehr vorbeiziehen zu lassen. Der südliche Teil des Kanals wird nämlich nur mehr einspurig geführt. Was sich da für Pötte vorbeischieben? Hauptsächlich Container aus dem asiatischen Raum. Eigentlich hätten wir ziemlich zügig weiterfahren und gegen 15.30 Uhr die Kanalausfahrt bei Suez erreichen sollen, aber eines der entgegenkommenden Schiffe hatte Probleme mit dem Ruder und blockierte den Kanal, wodurch sich unsere Abfahrt stark verzögerte. Erst gegen 17 Uhr ging es weiter. Da waren wir mit unserer Lesung gerade durch. Wieder standen wir für fast eine Stunde an Deck, konnten am Ufer sogar Flamingos beobachten. Gegen 21 Uhr ungefähr hatten wir den Kanal dann passiert. Von der Ausfahrt habe ich nichts mitbekommen, weil ich Thomas geholfen habe, seine Geburtstagsparty vorzubereiten. Ja, er hatte gestern Geburtstag. Im Suezkanal. und das ab 23 Uhr auf Deck 5 auch gebührend gefeiert. Es gab allerlei feine Sachen zu essen und genügend zu trinken. Als ich mich gegen 1.30 Uhr verabschiedete, war ich eine der Ersten. Nun noch zur Auflösung des Preisrätsels. Eine Durchfahrt für ein Schiff wie unsere Lady kostet $300.000. Vor ein paar Tagen ist bereits eines unserer Schiffe durchgefahren. Zwei weitere folgen uns noch. Irre, oder? Mit der Durchfahrt durch den Suezkanal begaben wir uns in eine sicherheitstechnisch eher heikle Weltgegend. Sicherheit, Security, ist ein Riesenthema am Schiff. Ein Hafen und ein Kreuzfahrtschiff sind Hochsicherheitszonen, die nur mit dem entsprechenden Ausweis betreten werden können. Die Gäste bekommen beim ersten Einchecken ihre Bordkarten ausgehändigt mit Name, Kabinennummer, Schiff und Reisedaten. Weitere Daten sowie ein Foto sind im schiffseigenen Computersystem hinterlegt. Wir Crewmitglieder haben unsere Crewkarten. Auch auf ihnen sind persönliche Daten zu finden, Schiff, Vertragsdauer sowie ein Foto, das ebenfalls im Computersystem aufscheint. Die Ausweise sind beim Betreten des Hafens der Hafensecurity vorzuzeigen, dann der Schiffssecurity und bei jedem Betreten und Verlassen des Schiffes vom Computer einzulesen. Damit wird die Vollständigkeit von Passagieren und Crew vor dem Auslaufen kontrolliert. Zudem wird bei jedem Betreten des Schiffes eine Sicherheitskontrolle durchgeführt, wie man sie auch vom Flughafen kennt. Zusätzlich zu den bekannten Waren dürfen einige weitere Gegenstände nicht an Bord gebracht werden. Alles, was Feuer auslösen könnte, sowie frische Nahrungsmittel wie Obst, Gemüse, Milchprodukte, Brötchen, außerdem Pflanzen und Souvenirs aus organischen Materialien, zum Beispiel Flechtwerke aus Palmwedeln, also alles, was irgendwie verschimmeln oder Ungeziefer an Bord schleusen könnte. Lebensmittel, die erlaubt sind, sind zum Beispiel Knabberzeug, Kekse und Schokolade. Alkohol für die Passagiere nur in bestimmten Mengen, für die Crew gar nicht. Will man als Crewmitglied beispielsweise in der Karibik eine Flasche Rum kaufen, so muss man das zuvor bei seinem Vorgesetzten anmelden und die Flasche dann bis Vertragsende abgeben. Erst zum Heimflug bekommt man sie wieder ausgehändigt. Diese Sicherheitskontrollen sind strikt und das ist auch gut so. Sollte die allgemeine Kontrolle bereits im Hafen stattfinden, wird die Crew an Bord noch ein zweites Mal kontrolliert. Die Sicherheitslage in den Häfen wird nach einer internationalen Übereinkunft weltweit bewertet und klassifiziert. Das ist der sogenannte ISPS-Code, International Ship and Port Facility Security Code. Gemäß dem ISPS werden drei Sicherheitslevels unterschieden. Level 1 – normale Sicherheitslage, kein Risiko. Level 2 – erhöhte Gefahr, erhöhte Sicherheitsmaßnahmen sind erforderlich. Level 3 – immanente oder direkte Gefahr, dann wird der Hafen nicht mehr angelaufen. Der Sicherheitslevel ist im Vorhinein am Schiff bekannt und muss auch in jedem Hafen deutlich sichtbar ausgezeichnet sein. Fast alle unserer Häfen haben Sicherheitslevel 1. Einer der wenigen Häfen, der mir in all den Jahren mit Level 2 in Erinnerung ist, ist Casablanca in Marokko. Da werden die Sicherheitsmaßnahmen am und ums Schiff erhöht. Auch Malaysia kann heikel sein. In malaysischen Gewässern werden am Schiff alle Bullaugen geschlossen, um zu verhindern, dass Licht nach außen dringt. Man macht sich, wenn nicht unsichtbar, dann zumindest unauffällig. Eine heikle Gegend ist, wie gesagt, auch die Passage vom Suezkanal durch das Rote Meer am Horn von Afrika vorbei in den Arabischen Golf. Hier treiben mitunter Piraten ihr Unwesen. In dieser Gegend wird nirgends Halt gemacht. Letzter Landgang vor Suez in Europa ist meist auf einer griechischen Insel, Kreta zum Beispiel. Danach geht's durch den Suezkanal und in zwei Tagen nach Aqaba in Jordanien, einem Hort der Sicherheit in dieser instabilen Region. Manche Reedereien fahren auch Aqabas Nachbarstadt Eilat in Israel an. Ab da wird für mindestens 4 Tage nicht mehr angelegt. Nächster möglicher Hafen ist Salalah im Oman. Auf dieser Strecke ist immer mehr Sicherheitspersonal an Bord. Es finden nachts keine Veranstaltungen auf den Außendecks statt. Es gibt keine Außenbeleuchtung, die Bullaugen werden geschlossen. Man macht sich quasi unsichtbar und versucht, sich möglichst unauffällig durch dieses heikle Gebiet zu schleichen. Auf den Ausbootungsdecks hängen rund um die Uhr Feuerwehrschläuche spritzbereit, um etwaige Eindringlinge direkt vom Boot spritzen zu können. Alle Wachen werden verstärkt. In all den Jahren kam es allerdings nie zu einer ungewöhnlichen Situation. Dass ein Hafen auf Level 3 wechselt und gar nicht mehr angefahren wird, habe ich vor vielen Jahren im arabischen Golf erlebt. Wenn in Bahrain irgendwelche politischen Kundgebungen und Demonstrationen geplant waren, flog der Hafen von Manama aus der Route. Mittlerweile ist Bahrain als Destination bei unserer Reederei ganz raus. Auf See, 27. Oktober. Seit unserer Ausfahrt aus dem Suezkanal sind wir um die Halbinsel Sinai rumgekreuzt bis zum Golf von Aqaba im Vierländereck Jordanien, Israel, Saudi-Arabien und Ägypten. Nun schippern wir bereits den 2. Tag durch das Rote Meer. Steuerbord im Moment der Sudan, Backbord Saudi-Arabien. Bald werden wir Steuerbord die Grenze zu Eritrea passieren, Backbord folgt der krisengeschüttelte Jemen. Eine nicht ganz ungefährliche Gegend. Unsere Sicherheitsmaßnahmen wurden deutlich verstärkt. Wir haben einen 2. Security-Offizier an Bord, der das gesamte Security-Team unterstützt. Auf Deck 5, dem Einbootungsdeck, hängen an der Reling Feuerwehrschläuche spritzbereit, um eventuelle unliebsame Eindringlinge mit Wasser wieder von Bord zu befördern. Nachts finden am Pooldeck keine Veranstaltungen mehr statt, die Bullaugen mussten geschlossen werden, alle nicht benötigten Lichter auf dem Außendeck sind abgeschaltet. Auf unserem Crewdeck 6 ist es nachts stockfinster. Gestern Abend waren Thomas und ich noch draußen, um den Sternenhimmel zu betrachten. So schön. Und es ist abends auch noch so warm. Ganz ungewohnt nach diesem meinem Sommer in Norwegen. Laut unserer nautischen Info haben Meer und Luft im Moment dieselbe Temperatur. 32 Grad. Wahnsinn. Oder ich möchte so gerne ins Wasser. Geht aber leider nicht. Schade. In 3 Tagen, am 30. Oktober, erreichen wir dann nach 1.922 Seemeilen oder 3.560 Kilometern unser nächstes Etappenziel, Salalah im Oman. Sinai, Aqaba, Horn von Afrika, alles Namen, die man gehört hat, klar, aber mit denen man nicht wirklich was anfangen konnte. Und plötzlich ist man mittendrin in diesem Gebiet. Wie ihr wisst, bin ich ja doch schon viel in der Welt herumgekommen, habe das eine oder andere gesehen. Aber es ist etwas Besonderes, wenn man sich den Weg Stück für Stück erarbeitet. Wenn man sich Tag für Tag, Land für Land, Stadt für Stadt näher an das Ziel rantastet. Wenn man nicht irgendwo in ein Flugzeug steigt und 2 oder auch 20 Stunden später woanders wieder aus. Man bekommt vielmehr ein Gefühl von Entfernung und Weite. Man passt sich langsam an und merkt auch, wie sich die Städte, die Kultur Stück für Stück verändern. Jeden 2. Tag stellen wir im Moment die Uhr um. Bei unserem Overnight in Aqaba, Jordanien, machten wir den Sprung von der Sommer- in die Winterzeit mit, der in den arabischen Ländern von Donnerstag auf Freitag vollzogen wird und nicht, wie bei uns, von Samstag auf Sonntag, passend zum islamischen Wochenende. Heute Nacht mussten wir die Uhr wieder 1 Stunde vorstellen, bis wir im Oman in die Golfzeitzone kommen, wird 1 weitere Stunde folgen. Seit der Einfahrt in den Suezkanal haben wir auch kein Fernsehen mehr, also so gut wie keines. Einzig ARD wird live aus dem Internet gestreamt. Leider funktioniert das Timeshift nicht mehr, das es uns ermöglicht, Sendungen zeitversetzt anzusehen. Ich weiß nicht warum, denn in der Karibik hat das immer bestens geklappt. Auf allen anderen Kanälen laufen nun arabische 6 Werbekanäle. Ich wusste gar nicht, dass es das gibt. In jedem dieser Programme wird rund um die Uhr für ein Produkt namens Largo geworben, das wohl die Manneskraft deutlich stärkt, was die Damen beim Blick in die Unterhose in so große Begeisterung ausbrechen lässt, so dass es direkt ins Bett geht, wo man dann auch gleich zur Sache kommt. Also quasi Werbung und Porno in einem. Voll krass. Die Männer in den Filmchen sind übrigens fast ausschließlich europäischer Herkunft. Die Frauen teils europäisch, teils orientalisch und gerne etwas molliger. Zwischen die arabischen 6 Kanäle mischen sich vereinzelt indische Game-Shows. Also Fernsehen kann man echt vergessen. Schade. Wenn wir abends erst um 22.15 Uhr lesen, halte ich mich gerne mit dem TV wach. Ein Buch zu lesen finde ich da immer zu anstrengend. Vor allem, weil ich da ja meist schon einen 14-Stunden-Tag hinter mir habe. Oh, eben war das Housekeeping da und hat meinen Stuhl zum Reinigen abgeholt. Ich sitze also nun am Bett beim Schreiben. Das Housekeeping denkt übrigens, ich sei ein Offizier. Vermutlich hat vor mir ein niederer Offizier in der Kabine gewohnt, denn ich bekomme einmal pro Woche mein Bett überzogen und Handtücher direkt auf die Kabine. Absoluter Luxus. Die Arbeit läuft sehr gut bisher. Ich bin so froh, einen Theatermanager zu haben, der seine Arbeit wirklich ausgezeichnet macht. Und mit Thomas passt es sowieso. Und ich genieße es, endlich in der Wärme zu sein. Erst jetzt wird mir klar, wie sehr mir diese dauernde Kälte, der ich im Sommer in Norwegen ständig ausgesetzt war, doch aufs Gemüt geschlagen hat. Vom Suezkanal nahmen wir, wie gesagt, Kurs auf Aqaba in Jordanien, dem Endpunkt des Golfes von Aqaba. Rechts die Stadt Aqaba in Jordanien, links Eilat in Israel. Vor der Entstehung Israels war es eine einzige Stadt mit dem Namen Eilat el-Aqaba. Die Nachbarn leben friedlich zusammen, was in dieser Region bei weitem keine Selbstverständlichkeit ist. An Jordanien schließt Saudi-Arabien an, an Israel Ägypten. Beides ist in nicht mal einer Fahrstunde zu erreichen. Trotz aller internationalen Konflikte leben die 4 Länder hier in einer gewissen Harmonie. Der Golf von Aqaba ist sehr karg, die Landschaft gebirgig mit Sandwüste. Auf beiden Seiten des Golfes sieht man ab und zu vereinzelte Siedlungen. Als wir uns der Stadt Aqaba näherten, mussten wir feststellen, dass die MSC Orchestra, die im Suezkanal hinter uns gefahren war, schon auf der israelischen Seite in Eilat festgemacht hatte. Bitte, wann haben die uns denn überholt? Von Aqaba blieb mir am ersten Tag nur die Fernsicht vom Schiff. Ich hatte IPM. Aber auch der Überblick beeindruckt. Vor allem die massiven Gebirge, die sich direkt hinter der Stadt erheben. Das Gebiet um Aqaba und das südliche Jordanien zählen zu den ältesten Siedlungsgebieten der Menschheit. Ausgrabungen zeugen von einer Besiedlung bereits im 10. Jahrhundert vor Christus. Wir verbinden die Stadt heute vor allem mit der Geschichte von Lawrence von Arabien, der gemeinsam mit dem späteren König Faisal im arabischen Aufstand gegen die Osmanen die Araber zum Sieg und somit in die Unabhängigkeit vom Osmanischen Reich führte. Die entscheidende Schlacht fand 1917 in Aqaba statt. Seit 1946 ist Jordanien ein selbstständiges haschimitisches Königreich, in dem Muslime und Christen friedlich und mit gegenseitigem Respekt und Anerkennen zusammenleben. Der König, dessen Foto man immer wieder plakatiert sieht, ebenso wie Fotos seines Vaters und seines Sohnes, hat das Land im Griff. Extremisten haben keine Chance. Ich wünsche dem Land, dass das so bleiben möge. Jordaniens größtes Problem ist die Wasserversorgung. 99% des Landes sind Wüste. Und obwohl es über eine stattliche petrochemische Industrie verfügt, besitzt Jordanien selbst keinerlei Energievorkommen. Man sucht nach Erdöl und Erdgas, hat aber bis jetzt nichts gefunden und Versuche, mit Sonnenkollektoren Energie zu erzeugen, schlagen aufgrund des vielen Staubes fehl. Trotzdem erlebt Aqaba, die Hafenstadt am Roten Meer, einen bedeutenden Aufschwung, seit es im Jahr 2000 zur Freihandelszone erklärt wurde. Viele Menschen kommen aus ganz Jordanien hierher, weil die Stadt vielfältige Jobmöglichkeiten bietet. Über den einzigen Seehafen des Landes werden sämtliche Exporte abgewickelt, zum Beispiel von Zement, Phosphat und Sulfat. Aqaba gilt als wirtschaftliche Hauptstadt Jordaniens und hat heute 193.000 Einwohner. Auch der Tourismus spielt mehr und mehr eine Rolle. Nachdem ich am ersten Aqaba-Tag nicht raus durfte, hatte ich mich für den zweiten Tag für einen Ausflug angemeldet. Da es hier kaum deutschsprachige Reiseleiter gibt, ist jeder willkommen, der bereit ist zu übersetzen. Schon am ersten Tag hatte ich bei unserem Theatermanager meine Landgangskarte geholt, ein auf meinen Namen ausgestelltes Papier, das mich berechtigt, das Land ohne Visum zu betreten. Kontrolliert hat es aber niemand. Und diesen Morgen ging es sehr früh los. Um 6.30 Uhr musste ich auf der Pier stehen. Um 5.30 Uhr klingelte der Wecker. Dank der Umstellung von Sommer auf Winterzeit wurde mir eine Stunde Schlaf geschenkt. Da es so früh in der Krummesse noch nichts zu essen gibt, frühstückte ich elegant im Gästerestaurant, das an diesem Tag schon ab 4.30 Uhr geöffnet hatte und erstaunlich gut besucht war. Auch die Ausflüge in die Felsenstadt Petra gingen sehr früh raus. In Petra war ich aber vor 5 Jahren schon mal, so dass ich mich jetzt für Wadi Rum entschieden hatte. Wadi Rum liegt 76 Kilometer oder eine Stunde Busfahrzeit östlich von Aqaba und ist mit einer Länge von etwa 100 Kilometern und einer Breite von etwa 60 Kilometern das größte Wadi in Jordanien. Es erstreckt sich auf etwa 800 Metern Seehöhe, wobei die höchsten Erhebungen der Jebel ad-Dami mit 1832 Metern und der Jebel Rum mit 1754 Metern sind. Wegen seiner einzigartigen Felsformationen wurde das Gebiet 2011 in die Welterbeliste der UNESCO aufgenommen. Das Gestein im Wadi Rum besteht aus 3 Schichten. Ganz unten vulkanischer Basalt, schwarz, oft gar nicht zu sehen, weil von Sand bedeckt und 550 Millionen Jahre alt. In der Mitte folgt 450 Millionen Jahre alter Sandstein, der wegen seines Eisengehaltes rot leuchtet. Ganz oben 400 Millionen Jahre alter Sandstein, weiß, wegen des Calciums. Regenwasser, das im Winter fällt, dringt durch den porösen Sandstein, wird von den wasserundurchlässigen Schichten des Granits aufgehalten und tritt an verschiedenen Stellen wieder aus. Diese Quellen bilden die Grundlage für eine Besiedelung. In Wadi Rum befindet sich auch unterirdisch das größte Süßwasserreservoir Jordaniens, aus dem sowohl Aqaba als auch die Hauptstadt Amman ihr Trinkwasser beziehen. Schon in prähistorischer Zeit war das Wadi Rum besiedelt. Die Völker hinterließen ihre Spuren in Form von Felszeichnungen und Tempeln. Heute leben mehrere hundert Beduinen hier. Die tierische Population besteht aus Hyänen, Füchsen, Schlangen, Skorpionen, Adlern, Krähen, rosa Sinai-Vögeln, den Nationalvögeln Jordaniens, Onyxen, das ist eine Gezellenart, die unter Schutz steht, weil sie schon fast ausgestorben ist, und domestizierten Ziegen und Kamelen. Bekannt wurde Wadi Rum durch das Buch »Die 7 Säulen der Weisheit« des britischen Offiziers Thomas Edward Lawrence, der hier, wie schon erwähnt, während der arabischen Revolte 1917 bis 1918 stationiert war. Sein Leben bildete die Vorlage für den legendären Film »Lawrence von Arabien«. Das Wadi Rum diente auch selbst als Filmkulisse, wegen der leuchtend roten Wüstenlandschaft vor allem für Filme, die auf dem Mars spielen, wie zum Beispiel Red Planet aus dem Jahr 2000. Ich war mit einer Gruppe von 46 Personen unterwegs. Im Besucherzentrum von Wadi Rum wurden wir auf Jeeps aufgeteilt und saßen zu 6 auf der Ladefläche. Ein paar ältere Gäste nahmen in den Fahrgastkabinen Platz. Auf dieser Reise haben wir einen extrem hohen Altersdurchschnitt. Und dann ging's auch schon los. 2 Stunden lang fuhren wir durch die rosafarbene Wüste, machten immer wieder Halt an besonders schönen Punkten. Was für eine faszinierende Landschaft! Rosa Sand- und Felslandschaft, aber keine Dünen. Wir sahen 3000 Jahre alte Felszeichnungen, gingen mit Kamelen auf Tuchfühlung. Oi, ich kraulte, während ich übersetzte, sicher 5 Minuten lang ein Kamel, dem das augenscheinlich gefallen hat. Wie war das Tier flauschig? Kamele können übrigens bis zu 120 Liter Wasser auf einmal trinken, halten es in der Wüste 6 Tage lang ohne Trinkwasser aus, im Winter sogar bis zu 9 Tage. Sie haben 41 Grad Körpertemperatur, um die Hitze besser auszuhalten und liegen, wenn sie sich in den Sand legen, nur an vereinzelten Punkten auf. Auf den Knien, den Ellenbogen und einigen Teilen der Brust, die besonders gut isoliert sind. Unter dem Bauch kann immer Luft zirkulieren. Wir stapften in eine Schlucht, die einst als Gefängnis genutzt wurde und in der Lawrence von Arabien in Stein gemeißelt wurde, und folgten schließlich der Einladung von Beduinen zu Tee und Keksen in ihr Camp. Beeindruckend. Durch die karge Landschaft, über Straßen im sprichwörtlichen Nichts, ging es dann schließlich zurück nach Akaba. Gegen 12 Uhr waren wir im Hafen, wo die MSC Orchestra nun hinter uns festgemacht hatte. Sie war in der Nacht von Israel nach Jordanien gewechselt. Ich entledigte mich nur schnell meiner Uniform und zog wieder los. Da es nicht erlaubt ist, sich im Hafengelände zu Fuß zu bewegen, brachte mich ein Shuttlebus, der um diese Zeit tatsächlich nur für mich allein fuhr, ins Stadtzentrum von Akaba bis zur zentralen Bushaltestelle. Ein überlebensgroßer Schriftzug Bus dient dort als Sitzgelegenheit. Auf der anderen Seite ein kleiner Park mit Kamelstatue und Springbrunnen. Ein gelbes M prangt deutlich sichtbar über der Straße. Der westliche Kommerz lässt grüßen. Die große städtische Al-Hussein bin Ali Moschee lädt zum Freitagsgebet, das um die Mittagszeit allerdings schon beendet war. Am Stadtstrand genießen die Einheimischen das Wochenende. Die Frauen sind auch am Strand, völlig bekleidet, sitzen angezogen im Meer. Kinder toben mit Quietscheenten herum, fliegende Händler bieten ihre Waren an, Ausflugsboote warten auf Kundschaft. Vor der von Palmen gesäumten Strandpromenade sind Gemüse- und Kräuterbeete angelegt. Obwohl der Strand und auch die Stadt nicht sehr sauber waren, Müllentsorgung ist wohl ein großes Problem, wäre ich wahnsinnig gerne ins Wasser gegangen. Es war so herrlich warm und die Unterwasserwelt soll fantastisch sein. Aber als blonde Ausländerin, die allein unterwegs ist, wollte ich mich nicht im Bikini an den öffentlichen Stadtstrand begeben. Das war mir zu heikel. Obwohl das einige Deutsche, wie ich dann gesehen habe, durchaus gemacht haben. Man muss ja nicht unbedingt unangenehm auffallen. So war ich brav in eine lange Leinenhose und eine langärmelige, dünne Bluse gekleidet. Auch das ist schon ein für Frauen ungewöhnlicher Kleidungsstil, so ohne Kopftuch und langem dunklen Kleid. Vom Strand aus erblickt man übrigens auch eines der Wahrzeichen der Stadt, den 130 Meter hohen Fahnenmast auf dem Platz der großen arabischen Revolution, einen der höchsten seiner Art weltweit. Nun stürzte ich mich in das Gewühl der Shoppingmeilen. Über ein ganzes Netzwerk von Straßen und Gassen bieten kleine Läden Waren aller Art an. Alles, was man im Alltag benötigt, vieles davon made in China. Über manche Gassen sind Segeltücher gespannt, um ein entspanntes Einkaufen im Schatten zu ermöglichen. Hier war wirklich viel los. Hier tauchte ich ein in das jordanische Alltagsleben. So farblos die Frauenkleidung ist, so bunt das unten drunter. Ich sah fast ausschließlich rosa Unterwäsche. Kopftücher bzw. die Tücher unter den Kopftüchern werden in allen Regenbogenfarben angeboten. Am Strand trägt die jordanische Frau von Welt einen Burkini. Auch wenn man sich noch so züchtig in der Öffentlichkeit zeigt, so steht man durchaus auf sexy Schaufensterpuppen. Vor einem Laden standen nackte Schaufensterpuppen aufgereiht, mit riesigen, im 90-Grad-Winkel vom Körper abstehenden Brüsten. Ich musste mir das Lachen wirklich sehr verkneifen. Bunt mag man es auch bei der Ausgestaltung des Eigenheims. Decken und Wandbehänge sind in sehr kräftigen Farben, gerne auch mit großen floralen Mustern gehalten. Kioske und Cafés laden zum Snack zwischendurch ein. Am lokalen Markt werden alle Gewürze des Orients feilgeboten, schön aufgeschichtet zu Pyramiden. Gemüse und Obst werden gerne gekauft. Die frischen Fische aus dem Roten Meer leuchten in bunten Farben. Etwas gewöhnungsbedürftig fand ich das Angebot der Fleischereien. Da hängen ganze Schafe im Schaufenster, die kompletten Tiere. Die Köpfe sind im Gegensatz zum Körper noch mit Fell bezogen. Das Mittagessen schaut einem direkt in die Augen. Die bepuschelten Schwänze machen den Eindruck, als würden sie gleich loswedeln. Ach, da sondierte ich lieber das breite Spektrum der Bäckereien. Bei einer Bäckerei stand ein Wagen mit Fladenbroten am Eingang. Jeder der Vorübergehenden tastete per Fingerdruck, ob das Brot auch frisch ist. In der Bäckerei staunte ich über ein Fließband zur Fladenbrotfertigung. Die bereits gebackenen Fladenbrote, von denen die Jordanier Unmengen verzehren, kommen an der Zimmerdecke über ein Fließband vom Backraum in den Verkaufsraum gefahren, wo sie dann über den Kopf eines Arbeiters hinweg auf einen Tisch purzeln und von dem Angestellten verpackt werden. In einer anderen Bäckerei konnte ich dem riesigen süßen Sortiment nicht mehr widerstehen. Ich hatte ja kein Mittagessen gehabt und kaufte mir zwei verschiedene Sorten Baklava mit Pistazien. Sehr süß, aber auch sehr lecker. Zahlen kann man mit Euro oder Dollar. Schwierig macht die Sache dabei nur, dass ich so gar nichts lesen kann. Das kommt bei mir selten vor und ich mag es gar nicht. Wenn man nicht mal die Zahlen kennt, werden Preisverhandlungen fast unmöglich. Eben habe ich mir die arabischen Zahlen aus dem Internet aufs Handy geladen, um nicht ganz verloren zu sein. Als ich vor Jahren den Vertrag im Orient gefahren bin, konnte ich die Zahlen schon, habe sie aber wieder völlig vergessen. Überhaupt bekommt hier Vertrautes plötzlich ein völlig neues Aussehen. Ein Stoppschild schaut auf einmal aus wie ein Wurm mit Heiligenschein. Ein Fußgänger stolpert auf Arabisch über den Zebrastreifen. Nummerntafeln von Autos tragen Krönchen. Der Schriftzug von Coca-Cola fließt in kraftvollen Rundungen von rechts nach links. Nur das gute alte Nutella wird im 825-Gramm-Glas mit 75 Gramm gratis angepriesen. An Hauswänden und Eingangstüren sieht man immer wieder Fotos des aktuellen Königs Abdullah II. Bin al-Hussein plakatiert. Graffitis zeigen die Lebenswirklichkeit mancher Jordanier mit Beduinenzelten, Schafen und Eseln. Spaziert man vom Stadtzentrum in die dem Hafen entgegengesetzte Richtung, kommt man in die Hotelzone. Ein überdimensionaler Kreisverkehr erinnert an einen Pool mit Palmen. Eine kleine Moschee lädt zum Beten. Die Hotels selber machen einen ganz guten Eindruck. Allerdings sind die Plätze dazwischen sehr ungepflegt. Ja, sie gleichen sogar illegalen Mülldeponien, auf die der Feriengast direkt von seinem Balkon aus blickt. Das möchte man doch nicht haben. Die meisten Urlauber scheinen aus Russland zu kommen. Jedenfalls war das die Sprache, die ich am öftesten gehört habe. Auch viele Aufschriften von Läden sind zusätzlich zum Arabischen in Russisch gehalten. Nach etwas über 2 Stunden hatte ich genug von der Stadt. Es gab nichts mehr Neues zu entdecken. Außerdem war ich schon etwas müde. Ich kehrte aufs Schiff zurück und genoss kurz vor 17 Uhr noch einen herrlichen Sonnenuntergang über der israelischen Küste. Dass unsere um 22.15 Uhr angesetzte Lesung mit Märchen aus 1001 Nacht noch so gut besucht war, erstaunte mich ehrlich gesagt. Schließlich waren die meisten Gäste schon um 5 Uhr und früher aufgestanden. Meine Lieben, das war's für den Moment aus dem Orient. Liebe Grüße aus den Weiten des Roten Meeres, eure Matrosin Andrea. In der nächsten Folge erwischt uns vor der Küste des Oman ein Zyklon. Und auf den Souks von Maskat und Salalah entdecken wir so kuriose Dinge wie Jungfrauenseife. Bis dann. Mehr über mich erfahrt ihr auf meiner Website www.andreapörtsch.at und auf Instagram @ahoy_podcast.